Ich begrüße Sie zu einer Sendung der Philosophischen Brocken. Diese Sendung knüpft an eine Sendung, die wir vor ungefähr einem Monat hier in Radio Orange produziert und gesendet haben, mit dem Titel Management, Krisenmanagement an der Universität, in besonderer Hinsicht der Universität Wien und unter Berücksichtigung der Protestbewegungen diesen Winter. Wir haben in dieser Sendung gesprochen davon, dass die Humboldt-Universität eine fromme Erfindung des Beginns des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Wir haben darüber gesprochen, dass in der Protestbewegung doch eine interessante Polarisierung stattgefunden hat, in persönlicher Art zwischen der Universitätsleitung und den Sprecherinnen und Sprechern der Protestbewegung, die nicht wirklich gestattet hat, auf die Strukturprobleme einzugehen. Und wir sind stehen geblieben in dieser Sendung bei der Erkenntnis, wenn es denn eine Erkenntnis ist, dass an der Universität Wien zumindest das Management als Krisenmanagement sehr gut ausgeprägt ist. Was allerdings offen geblieben ist und was ein Thema des gegenwärtigen Gespräches sein wird, ist die Frage, wie sieht es denn mit Management abgesehen von der Krise aus, und andererseits ist es überhaupt die richtige Herangehensweise, dass man Universität und Management zusammennimmt. Wir haben eine neue Besetzung in unserer Gesprächsrunde. Andreas Kirchner, der war das letzte Mal dabei, macht Informatik und Philosophie. Mein Name ist Herbert Rachowitz. Thomas König ist leider heute verhindert. Wir haben Andrea Breit davon überzeugt, dass sie mit uns hier produktiv und mit Erfolg reden kann. Kannst du kurz sagen, wo du herkommst und wo du hingehst?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Andrea Breit und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft der Uni Wien seit 2006. Ich habe promoviert zum Thema Film und Gender und Genre. Also ich bin Filmwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Genderforschung. Bin am Institut in viele Prozesse verwickelt, von Stucco über Institutskonferenz bis zu dann auf der Fakultätsebene Mitglied der Fakultät und kandidiere jetzt für die kommende Senatswahl bei der Liste Plum.
Das heißt, du bringst Erfahrung mit beim Thema Management und Anti-Management oder zumindest Kontrolle und Beratung von bestehenden Managementprozessen.
Insofern sicherlich, weil ich mich auch für das Thema Management und Organisation von komplexen Systemen sehr interessiere, also sowohl als Medienwissenschaftlerin als auch ganz praktisch. Also ich habe auch die letzten 3 Jahre ein großes Forschungsprojekt gemanagt, wenn man so möchte, war als Projektleiterin tätig. Ein interdisziplinäres Projekt, das vom BBTF gefördert wurde und die Technische Universität Wien, das Österreichische Filmmuseum und unser Institut zusammengeführt hat und das ganz ordentliche Management-Herausforderungen gestellt hat.
Da haben wir in der Nussschale schon eine Zusammenstellung, die uns erst in weiterer Folge noch beschäftigen wird. Projektmanagement, für das man Geld braucht und das für viele Personen der einzige Weg ist, im akademischen Bereich eine Fußspur zu hinterlassen, sich irgendwo da bemerkbar zu machen und zu arbeiten. Als ein althergebrachter Philosoph gibt es da immer die Tendenz zu sagen, die Wahrheit, die setzt sich doch selber durch, die braucht erstens kein Geld und zweitens kein Management. Die Wahrheit entfaltet sich selbsttätig und braucht nicht diese mühsamen politisch-organisatorischen Rahmenbedingungen. Das werden wir quasi jetzt im Verallgemeinern für die Universität selbst. Als Einstieg in unser Gespräch habe ich mir gedacht, ich berichte etwas, was mir ein Kollege vor kurzem gesagt hat, der nicht aufgewachsen ist an der Uni Wien, der vor kurzem hergekommen ist und der gesagt hat, an der Universität Wien gibt es einen sehr öffentlichkeitswirksamen Rektor, der im europäischen Kontext auch wahrgenommen wird, soweit, dass er zum Beispiel in Finnland eingeladen wird, Beiträge zu halten darüber, wie die finnischen Universitätsstrukturen neu nach dem österreichischen Muster für möglicherweise gestaltet werden sollten. Hingegen, jedoch ist es so, also das ist eine starke Außenwirksamkeit, jedoch ist es gleichzeitig so, dass an der Universität Wien, wenn man das mal ansieht, was da passiert, die wirklichen Abläufe gar nicht nach den neuesten Erkenntnissen von Dezentralisierung und Subsidiarität und Übernahme von Verantwortung in kleineren Bereichen, Organisationsbereichen stattfindet, sondern dass es an der Universität ein Mikromanagement gibt, das seinesgleichen sucht. Mikromanagement heißt an dieser Stelle, sollten Sie 4 Monate Visiting Fellow im Ausland sein wollen, dann muss das der Rektor himself am Schreibtisch genehmigen. Und wenn es nicht genehmigt, gibt es diesen und jenen Prozess, dagegen etwas zu tun. Und an der Stelle sind wir jetzt beim Krisenmanagement und können anknüpfen an die Gespräche vom vorherigen Mal. Denn wenn man ein solches Mikromanagement hat, das die kleinsten Bereiche sofort an den Tisch des höchsten Entscheidungsorgans bringt, dann hat das zwei Formen. Die eine Form ist, da das die letzte Instanz von allen Anfang ist, das heißt, die erste Entscheidung wird in der letzten Instanz getroffen, wird vieles ganz einfach durchgepusht. Zweitens aber, und das ist jetzt dann das Potenzial der Krise, sollte eine solche Entscheidung gerade nicht die beste sein, und warum sollen die Entscheidungen immer die besten sein, hat man sofort die Protestmöglichkeit auf universitätsweiter Ebene. Das heißt, mit jeder von diesen kleinen Entscheidungen in der Organisationsstruktur steht sofort der Rektor vor dem Vorhang oder zumindest in Diskussion. Und das ist ja doch eigentlich eine interessante Konstellation.
Da könnte man sich ja mal fragen, von woher das kommt. Ich habe mir nämlich vor ein paar Tagen das Universitätsgesetz 2002 durchgelesen, war da ziemlich frustriert, weil ja die Gestaltungsmöglichkeiten ziemlich begrenzt sind und wirklich sich vielleicht auf das Mikromanagement, wie du sagst, beschränken. Eine Regelung ist mir da untergekommen, die irgendwie sagt, wenn du, es gibt bestimmte Aufgaben, bestimmte Gremien und bestimmte Aufgaben und alles, was nicht im Universitätsgesetz erwähnt wird, bestimmt der Rektor. Also eine interessante Frage, wenn das schon gesetzesmäßig festgelegt ist, dann kann sich der Rektor eigentlich immer auf das berufen, ich muss ja die Verantwortung auch für die kleinen Sachen übernehmen, weil sonst kann ich gesetzlich belangt werden.
Das würde ich verbinden dann ist zumindest mit der Beobachtung, dass es dann jemanden geben muss, eine Führungspersönlichkeit, die diese Dinge auch in die Richtung dirigiert, dass sie die einzige ist, die das machen kann.
Also du meinst, die sorgt dafür, dass sie die einzige Instanz, die entscheiden kann. Ja. Das widerspricht eigentlich dem, was man so hört in Unternehmen, was man machen soll. Eben, man soll gerade bei komplexen Systemen und bei Systemen, wo viel Wissensbearbeitung gefragt ist, dass man da versucht, also man probiert halt die Verantwortung eher zu delegieren und dezentrale Strukturen aufzubauen. So hat sich, ich mache jetzt gerade eine Vorlesung über strategisches Unternehmensmanagement, strategische Unternehmensführung, und da wird eben gesagt, man soll nicht Input gesteuert, also keine Befehle abgeben, sondern versuchen eher nur die Ergebnisse festzulegen, was soll am Schluss rauskommen oder so. Und dabei ist wichtig, dass man irgendwie eine Vision hat. Und in dem Zusammenhang würde mich interessieren, gibt es sowas wie eine Vision von Universität? Natürlich wird das immer, dann kann man groß diskutieren, gerade in der Philosophie. Aber ich glaube, wenn man sozusagen ein gemeinsames Bild hat, wo der Rektor ungefähr übereinstimmen kann, wo der Senat übereinstimmen kann, wo die Studierenden auch gewisserweise mitgehen können, kann man für den Einzelnen mehr rausholen. Das heißt, die haben dann mehr Freiheiten. Wie seht ihr das?
Das Leitbild fällt einem da ein. Nicht? Es ist gebastelt worden an Formulierungen, die genau das beantworten sollten. Wir sind eine Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden. Wir schätzen Diversität. Wir sind im zentraleuropäischen Raum eine maßgebliche und jahrhundertealte Forschungsinstitution. Wir wollen die Bildung des Menschen in der ganzen Breite und nicht in einzelner Fach. Beschränkung, das ist ja jetzt, wenn man vom strategischen Management her spricht, eine von diesen Vorgaben. Die Schwierigkeit ist nur die, das lässt sich in viele Weisen umprägen. Ja, das sagt nicht wirklich etwas.
Und ich glaube, das ist auch das Problem. Also dieses Leitbild, das ist ja so ein kleiner gemeinsamer Nenner, auf den, also da kann man, da wird niemand widersprechen, ja, das sind ja alles gute Dinge. Ich glaube, und da möchte ich ganz gern zu etwas zurückkommen, was du vorher gesagt hast, also dieses Problem des Managements und wo sich das, wo man da überhaupt ansetzen muss, ich glaube wirklich ein Hauptmanko ist, oder auch was du gesagt hast mit der Delegation, ne? Also um einen kreativen Prozess zu ermöglichen, muss man Situationen schaffen, wo mehrere Leute einfach auch noch Entscheidungsträger sein können, und das ist eben nicht der Fall. Also ich sehe das größte Manko eigentlich, dass man diese Institutsebene absolut abgeschafft hat und dass man Institutsvorstände und Vorständinnen mit null Entscheidungskompetenz mehr oder weniger ausgestattet hat. Also die Dekane können sich da ja dran halten oder nicht, mehr oder weniger, was da die Institutsvorstände vorschlagen. Und das ist, glaube ich, strukturell etwas, was natürlich genauso was bedingt, was du als These aufgestellt hast. Das bedingt ein Krisenmanagement, lässt aber nicht eine Politik oder Visionen zu, über die man langfristig arbeiten könnte. Es gibt auch den Universitätsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern überhaupt keine Struktur an die Hand, wo so etwas wie Mitbestimmung an diesen Entscheidungen festgesetzt werden kann. Also durch die Abschaffung der Institutskonferenz ist das ja sozusagen weitestgehend nicht gegeben. Das heißt, es ist einfach wahnsinnig schwer, Prozesse hier überhaupt zu steuern. Und weil ich vorher Projektmanagement irgendwie gesagt habe, da sieht man das besonders schön, ja, weil Forschungsprojekte sind ja so, die haben eine ganz andere Systemlogik als diese Linienorganisation der Universität. Ja. Als Forschungsprojekte sind hierarchielos, ist möglichst hierarchielos, sind explorativ, sind sozusagen kreativ und auch aufs Scheitern, also man kann auch scheitern, ne? Wohingegen die Linie, da geht es um ganz was anderes. Und um die Forschungsprojekte an jetzt die Struktur eines Instituts zum Beispiel wieder anzudocken, bräuchte es eigentlich eine viel klarer, vorgegebenere Struktur. Also meine These wäre, dass ganz viel Energie verpufft, weil es keine klaren Entscheidungsstrukturen gibt, weil es keine klaren Ideen für das Management eigentlich dieser Universität gibt, die sich irgendwie bis in eine kleinere Ebene zusammenbrechen.
Also unterbrechen lassen. Mehr Struktur war sozusagen die Botschaft jetzt.
Nur um es zu klären, also definitiv mehr Strukturen, die Partizipation von allen Teilnehmenden des Systems gewährleisten, also definitiv so etwas wie die Wiedereinrichtung von Institutskonferenzen, um da auch eine politische Struktur zu haben, in der Entscheidungen gefällt werden können.
Ja. Das heißt, konkret jetzt, man müsste das Universitätsgesetz ändern.
Absolut.
Ja. So wie ich jetzt mitbekommen habe, ist das im Moment ziemlich unwahrscheinlich. Natürlich ist es toll, wenn wir darüber reden und wenn wir sagen, wir wollen das geändert haben. Und ich glaube, es gibt einige Dinge, die im Universitätsgesetz nicht passen, auch bei der Novelle nicht. Und die Frage ist, gibt es was, was man unter den Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, ändern könnte an der Universität Wien?
Also, um das zu beantworten, wird es wahrscheinlich sinnvoll sein, zu beginnen damit, was passiert denn im Moment. Ich bin da in einer für mich selbst sehr überraschenden Situation, nämlich seit dieser Woche Institutsvorstand zu sein. Das ist mir zugefallen, ohne dass ich es angezielt hätte. Und was ist das Zeichen davon? Man kriegt ein einseitiges Bestellungsdekret unterschrieben von der Dekanin. Man ist jetzt Institutsvorstand. Das nächste ist, dass man konfrontiert ist mit Fragen der Raumverteilung und mit dem Abschluss von Rechtsangelegenheit bis zu 2000 Euro. Diese Dinge sind delegiert, also alles, was unter 2000 Euro ist, kurz gesprochen, was sonst niemanden interessiert und wo nicht wirklich etwas dranhängt, kann ich machen. Und in besonderen Ausnahmefällen, und wenn die Dekanin gerade auf Auslandsreise ist oder sowas, geht es, glaube ich, bis 10.000 Euro. Und darüber hinaus habe ich carte blanche, gibt es sozusagen nichts. Es geht um die Raumverteilung, es geht um Schlüsselfarben und solche Dinge. Die Sachen, die du ansprichst, die ich natürlich gerne mache und die in meinem speziellen Fall in der Universität, also an der Philosophie von meiner Vorgängerin, von der Liesl Nemme, der auch schon betrieben worden sind, sind alles extra Runden, ist alles extra Energie. Das heißt, von den vorhandenen Ressourcen, Energieressourcen, die man hat, geht unverhältnismäßig viel darauf verloren, dass man gegen den Wind läuft, nämlich gegen den Wind des Gesetzes. Und die Frage, was kann man tun, ist sozusagen jetzt dann eine Frage, was kann man tun gegen diese verschärften Bedingungen? Und da würde ich mal als erstes sagen, ist man natürlich sehr abhängig vom Goodwill und von der Fantasie der jeweiligen Institutssituation, von den Leuten. Wenn die mitmachen und wollen, und das gibt es ja an mehreren Instituten, an der Uni, in der Philosophie sicher auch, Theaterwissenschaft, soweit ich sehe, auch, dann kann man diesen Gegenwind ein bisschen reduzieren und dann kann man auch vielleicht in einem nächsten Schritt, würde ich sagen, weiterreichende universitäre Verbindungen überhaupt knüpfen. Weil eine der Schwierigkeiten im UG ist die, dass dadurch, dass es von der Organisation her bei den Dekanen und Dekaninnen aufhört, dann die Infrastruktur unter den Dekanen auch von Fakultät zu Fakultät variiert. Es gibt nicht mehr diesen gemeinsamen Terminus Institutskonferenz und da es an der Stelle schon die babylonische Verwirrung ansatzweise gibt, gibt es auch in bestimmten Bereichen gar nicht mehr die Funktionen und die Worte, mit denen man sagen kann, setzen wir uns doch mal zusammen. Das ist aber nicht generell so. Und eine der Antworten auf deine Frage wäre die, zu sagen, es kann sich schon im Laufe der Zeit vielleicht stabiler entwickeln, eine Kooperation zwischen den verschiedenen Leitern der Subeinheiten, der sogenannten, aus denen auch ein Druck entsteht. Aus denen auch eine Verstetigung und Stabilisierung dieser Mitbestimmungsansätze entsteht.
Beziehungsweise, ich glaube, ein Satz, der da auch ganz wichtig ist, ist Praxis schafft Fakten. Also einfach dadurch, dass man zum Beispiel Institutskonferenzen installiert und abhält, das zwar sozusagen nicht gesetzlich abgesichert ist und man auch die große Schwierigkeit hat, diese Institutskonferenzen mit irgendeiner Gesetzeslage zu bespielen, sage ich einmal, ja, weil worauf soll man sich denn beziehen, ja, okay, aufs UG 93 zum Beispiel, why not, ja, das schafft gewisse Realitäten und das finde ich doch ganz erstaunlich, dass das zumindest an einigen Fakultäten auch so funktioniert, nicht? Also du hast ja einige Institute genannt, wo das stattfindet. Unsere Fakultät hat sich dazu ja auch sehr früh bekannt, also dieser Wille, dass auf jedem Institut eine Institutskonferenz stattfinden soll. Und wo es dann plötzlich auch so eine kleine Konkurrenz zwischen Instituten gibt, wo dann vielleicht Institutsleiter sagen, was ihr habt, sowas, aha, wir nicht, oder, ja.
Genau, der kompetitive Faktor, ja. Der Demokratie kann sozusagen auch kompetitiv implementiert werden. Aber das ist jetzt zum Beispiel, glaube ich, ein ganz guter Punkt, auf ein Thema zu sprechen zu kommen, das mir letzte Woche aufgefallen ist, im Studium des Endberichts zur ersten Phase der Evaluation des Organisationsplans. Es war eine große Online-Meinungsbefragung und der zusammenfassende Bericht liegt jetzt vor. Und da gibt es folgende interessante Beobachtung. Es werden die Fakultätskonferenzen und die Studienkonferenzen werden mehrheitlich ganz eindeutig als wichtige Orte der Kommunikation wahrgenommen. Das wird überall angekreuzt und so. Und dann ist in derselben Kolumne, wo man sagt, es ist wichtig, die sind sehr wichtige Organe, befindet sich auch die Frage, und wie oft tagen die in ihren Fakultäten? Und zu dieser Frage gibt es sowohl für die Fakultätskonferenzen als auch für die Studienkonferenzen 70% keine Angaben. Das ist es natürlich ein bisschen deutungsoffen. Man kann sagen, da gibt es einen hohen Grad der Verweigerung von Leuten, die zu sehr in ihre Intimität betroffen sind, wenn sie gefragt werden, wie oft Studienkonferenzen tagen. Meine ein bisschen naheliegendere Deutung ist allerdings, dass wir es nicht wissen. 13%, zweimal 13%, 13% für die, die sagen einmal im Semester und 13%, die sagen zweimal im Semester, antworten affirmativ. Also Studienkonferenzen treffen sich für 13% der Beantwortungen einmal und für 13 plus minus jetzt ungefähr zweimal. Und 70% wissen nicht, wie oft sie tagen. Und das heißt eigentlich, nach meiner Deutung ziemlich eindeutig, die werden als wichtig wahrgenommen. Das sagt man, dass sie wichtig sind, aber sie haben keine Strahlkraft. Man weiß nicht, was für Wesen die sind. Man weiß nicht, also die machen sich nicht vernehmlich, sodass nur einmal deutlich würde, wie oft die tagen.
Was aber ganz logisch ist, weil das ja keine entscheidenden, sondern beratende Gremien sind. Und dadurch, wenn es Entscheidungsgremien wären, dann würde nach der Tagung der Studienkonferenz ein E-Mail ergehen, die Studienkonferenz hat beschlossen. Ja. Bei uns ist das manchmal der Fall. Also das, was weiß ich, auch im Zuge der Protestbewegung, und ich glaube auch in dieser Hinsicht war die Protestbewegung oder ist die Protestbewegung natürlich wahnsinnig wichtig, weil man da plötzlich in der Lage war, gut, wir wollen uns solidarisieren, wir wollen einen Text verfassen. Wer soll diesen Text absegnen? Die Studienkonferenz, die Institutskonferenz? Also plötzlich war man gezwungen, man musste eine Entscheidung fällen, wollte möglichst viele an dieser Entscheidung beteiligen, also jetzt auf Institutsebene spreche ich jetzt, ja. Und man wollte diese Entscheidung aber auch irgendeinen Nimbus einer Kommission oder so geben. Ja. Und da plötzlich kriegte man dann das E-Mail von der Studienprogrammleitung, die Studienkonferenz hat beschlossen.
Ja, das heißt aber, wenn die Studienkonferenz was beschließt und sie ist kein Organ, das befugt ist, etwas zu beschließen, dann heißt das im Prinzip nichts.
Genau, naja, das war ja auch sozusagen eine politische Note, die da beschlossen wurde, die ja jetzt erst einmal keine Handlungsanweisung für ein höher liegendes Organ hat.
Also, was du jetzt gesagt hast, ist ja ein wunderschöner Grund für die Protestbewegung. Im Rahmen des normalen legalen Vorgehens heißt das im Prinzip nichts. Ja? Kannst du gleich schubladisieren. In dem Moment, in dem eine Protestbewegung neben dem normalen Vorgang eine Öffentlichkeit schafft, eine Aufmerksamkeit schafft, so etwas gerne hat und braucht, gibt es ein Forum, gibt es einen Bereich, wo das plötzlich wieder was heißt. Es hat auch die Studienkonferenz XY dazu etwas gesagt und es gibt einen neuen Ort, wo das genannt wird. Und das hängt jetzt natürlich, da sind wir beim Dilemma von dieser Art von Proteststruktur. Das ist natürlich schön jetzt in diesem zweiten Zusammenhang. Es hat auch die Universität Bologna eine Solidaritätsadresse an die Universität Wien geschickt, sowas ähnliches, das wird als Erfolg gesagt. Das heißt etwas in diesem neuen Sinn, in dem es im alten nicht heißen soll, aber was heißt das wieder, dass es da was heißt? Ja, wie beständig und sozusagen wie wirksam sind diese Dinge? Wir haben jetzt relativ ausführlich ein bisschen sozusagen über kleinteilige Beziehungen und Verhältnisse an der Universität Wien geredet. Ich würde gerne ein wenig allgemeiner werden, jetzt für den zweiten Teil unseres Gesprächs und wieder zurückkommen auf schlagwortartig gesprochen dieses Thema Management und Wahrheit, Wahrheitssuche, und dazu eine kleine Anekdote erzählen. Von der vorvergangenen Woche hatte ich ein Gespräch mit einem Mitglied des Universitätsrats, sehr sympathetisch eher mal den Dingen, denen wir sehr nachgegangen sind. Und dieses Mitglied hat mich gefragt, aber dann so ein bisschen im Sinn des Hintergrundgespräches: Wie seht ihr das eigentlich, dass ihr Leitungspersonen habt, Dekaninnen mal auf dieser Ebene, die ja doch wirklich Chefs für Hunderte von Leuten sind, dass ihr solche Leitungsfunktionen habt, die alle keine Managerausbildung haben, die aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen, die deswegen dort sind, weil sie schöne Bücher geschrieben haben oder effektive Bücher geschrieben haben und in der Lage waren, mit anderen Leuten, die ebenfalls viele Bücher geschrieben haben oder einige Bücher geschrieben haben, so zu reden, dass die Leute, die Bücher geschrieben haben, der Auffassung sind, naja, dem kann man vertrauen. Das ist also das Auswahlkriterium auf der Dekansebene. Dieses Mitglied des Universitätsrats hat gesagt, und jetzt habt ihr so viel Geld, jetzt habt ihr so viel Einfluss, und ihr schickt dort die Leute aus dem akademischen Peer Review hin. Und ich habe darauf gesagt, der Unterschied ist der, die Universität hängt nicht am Markt.
Ja, das würde aber implizieren, dass du zufrieden mit dieser Struktur bist. Ich bin das ja nicht. Also ich finde, ich sehe, das ist ein Problem, wenn Menschen über andere Menschen doch sehr gewichtige Entscheidungen treffen und keinerlei Ausbildung haben in Personalentwicklung, in Management, also in diesen Dingen, ja. Ich sehe das so ein bisschen wie bei einem Filmfestival. Bei einem Filmfestival gibt es ganz oft einen kreativen Direktor, ja, der kann oft nicht einmal E-Mails lesen. Und es gibt eine Geschäftsführung, und die ist wirklich fundiert, ausgebildet, die kennt sich aus, die kann die Prozesse steuern, die weiß, wie die Entscheidungsprozesse so gemacht werden müssen, dass die Personen, die mitreden sollen, mitreden können und so weiter und so fort. Im Prinzip finde ich das natürlich auch für eine Profilbildung einer Universität wichtig, dass an den Führungspositionen auch Wissenschaftlerinnen, hoffentlich bald, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen, die bekannt sind und die in ihrem Fach einfach auch ausgewiesen sind. Aber da muss es eine Struktur geben, wo diese andere Kompetenz einfach dabei ist. Also man merkt es sofort, wenn man einmal, und ich habe das also im Zuge dieses Projektmanagements, ein Projektmanagement-Seminar besucht, dass die Universität Wien die Personalabteilung ja anbietet, dass sie oft nicht stattfindet, wenn das ganz wenige Leute wahrnehmen. Absolut.
Oh, muss ich auch hingehen. Das wahrscheinlich als Institut vorstellen.
Ich kann es dir nur total ans Herz legen.
Ich mache nur bis zum Ende des Semesters.
Wenn man da einmal so ein paar Prinzipien, und das sind wirklich auch gute Leute, die das unterrichten. Also man hat da ja oft so Horrorvisionen. Ne? Also man hört Management, denkt an Kontrolle und an, wie du sagst, Markt und Geld machen und so. Und das sind natürlich Leute, die sich auch auf einer wissenschaftlichen Ebene mit Universitätsmanagement beschäftigen und selbst oft auch Teil der Universität sind, indem sie hier lernen oder so. Und ich würde schon sagen, dass das ein Problem ist, wenn es diese Kompetenz in einem Dekanat zum Beispiel nicht gibt.
Du bist ja ein Nachwuchsfall dafür. Du machst ja auch solche Erfahrungen, ne?
Ich mache eine Lehrveranstaltung über strategische Unternehmensführung, ja. Die im Studienplan der Technischen Uni vorgesehen ist, muss ich dazu sagen. Was mir ist, da wichtig ist, du hast gesagt, die Universitäten sind nicht marktorientiert oder nicht im Markt tätig. Da habe ich mal die Leistungsvereinbarung durchgelesen vom Rektor, also am 20.
Ja. Mit der Informatik ist das?
Oder? Nein, das sind die mit dem Ministerium.
Okay, was der Rektor mit dem Ministerium
genau, macht. Genau, die möglichen Leistungsvereinbarungen, die jetzt bis 2012 oder so gelten. Und da steht am Anfang, das ist sozusagen die kurze Darstellung der Positionierung der Universitäten, ein zentrales, im Entwicklungsplan festgehaltenes Ziel ist die internationale Positionierung der Universität. Die Universität strebt daher an, ihre potenzielle Leistungsfähigkeit im internationalen Kontext zu erhöhen. Also wenn das nicht mit Kompetition und Markt zusammenhängt.
Okay. Die Wissenschaft ist auch in gewisser Weise natürlich ein Markt. Ganz oft wird nicht in Dollar und in Euro gehandelt, aber es sind ja schon auch, wie du sagst, sehr, sehr kompetitive Strukturen. Ne?
Also ich muss jetzt antworten auf deinen vorherigen Beitrag. Ich habe das pointiert gesagt, die Universität hängt nicht am Markt und würde da ein bisschen mehr sagen. Warum ich das so gesagt habe, ist tatsächlich, um einen Unterschied herauszuheben. Und der Unterschied ist der, dass wenn ich jetzt eine neue Digitalkamera produziere, oder auch ein erfolgreiches Festival zum Beispiel organisieren muss. Wenn man ein Filmfestival nimmt, dann hängt es an den Zuschauerzahlen, die öffentliche Förderung, das Werbeaufkommen, der ganze Besuch des Festivals findet statt und ist verzeichnbar. Das kann nicht verborgen bleiben. In dem Moment, in dem das Festival stattfindet, werden diese Fakten sozusagen griffig und sind da, und das Management und die Geschäftsführung und was immer, und auch der kreative Direktor, selbst der Hans Hurk, in all seiner Kreativität würde nicht bestehen können über die Jahre hinweg, wenn er nicht dieses gute Management hätte und wenn er nicht die Zahlen hätte, die er der Gemeinde Wien für die nächste Subvention vorlegen kann. Das heißt, es gibt in diesen Zusammenhängen eine pünktliche und jahresgenaue Rückkoppelungsmöglichkeit zwischen was habt ihr gebracht und was kriegt ihr das nächste Mal. Und wenn es sozusagen allzu deutlich schief geht, wird das Management ausgetauscht, das wissen wir. Man kann an der Stelle direkt hineingreifen von der Funktion der Aufsichtsorgane. Und was ich sagen wollte ist, ich leugne nicht, dass das Wissenschaft kompetitiv ist, ich leugne nicht, eigentlich auch, überhaupt auch nicht, dass wir mehr davon brauchen. Was ich allerdings sage ist, dass diese Rückkopplungsmechanismen anders verlaufen. Ich weiß es von der Curricularentwicklung. Wir stellen ein Curriculum hin, ja, mit Ach und Weh und Mühe und Freude und sonst was, und dann lassen wir das Curriculum auf die armen Studierenden los. Und was ist dann die Erfolgskontrolle? In 5 Jahren, wie viele Leute einen Job kriegen auf der Grundlage dieses Curriculums, wie soll ich denn das beurteilen? Da wird es ziemlich fuzzy, ja? Wird ausgesprochen fuzzy, und dass diejenigen, die das Curriculum formuliert haben, zur Verantwortung gezogen werden dafür, dass sie da so bestimmte Schwierigkeiten, Fehler gemacht haben oder sowas, auf der Basis ist nicht drin. Da ist in dem Prozess ein selbstregulativ durch akademische Ehrenhaftigkeit oder irgendwas von der Sache dienen und letztlich muss man das Richtige machen, abgesehen von dem, wie jetzt der Markt im Speziellen reagiert. Wir wollen nicht das machen, wir können das nicht machen, was die Leute im nächsten Jahr kaufen. Wir sind dafür da, dass es auch in 10 Jahren diesen Wissenszweig noch gibt. Diese Dinge kommen da rein. Das habe ich gemeint.
Okay, aber das ist... Das verstehe ich und da stimme ich auch größtenteils zu. Nur mein Ansatz ist um in diesem Bild zu bleiben mit dem Filmfestival. Also unabhängig davon, ob es diese Erfolgskriterien gibt oder nicht, müssen die Filme, die dieser kreative Kopf aussucht, irgendwie auf die Leinwand. Und um diesen Prozess möglichst befriedigend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gestalten, dafür braucht es Management. Und davon spreche ich. Also ich spreche gar nicht dafür, wir brauchen Management, um die Leistung so zu steigern, damit wir am Markt erfolgreich bestehen können. Ja. Das ist ein Aspekt von einem guten Management, aber ich finde, der viel wesentlichere ist, dass man die Arbeitsbedingungen so gestaltet, dass alle Menschen, die in diesem Prozess sozusagen beteiligt sind, zu ihrer Zufriedenheit und nicht zu ihrer Frustration arbeiten. Und das ist ja ganz oft der Fall, ne? Bei sogenannten Missmanagement oder bei meistens ist es ja viel zu wenig Management, ja. Dass Leute das wahnsinnig viel Energie verbraucht, weil man zum Beispiel nicht weiß, mit wem muss ich das jetzt überhaupt besprechen. Ich habe eine Idee und will was umsetzen. Ganz egal wo, ja, ob das jetzt, ich meine, dein Beispiel ist natürlich noch einmal viel spezifischer, ja.
Ich glaube halt, dass du eben den Aspekt vergisst, wo du das erwähnt hast, eben mit dieser Außenwirksamkeit. Also ich glaube nicht, dass man das unterschätzen darf. Zumindest, also sehen wir es mal so, der Rektor ist Vertreter oder Repräsentant der gesamten Universität Wien, so steht es im Gesetz, und der hat jetzt zu verhandeln mit dem Ministerium, unter welchen Bedingungen sie wie viel Geld bekommen und was innerhalb dieser Periode rausschauen soll. Okay, dadurch entsteht natürlich einerseits eine bestimmte Pflicht, man muss das ausführen, also man muss die Ziele dann erreichen, da gibt es ja genaue Pläne davon, Management ist da sicher auch sehr wichtig, genau die Ziele in einer bestimmten Zeit durchzuführen, also warum nicht. Andererseits muss man auch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter, also die man repräsentiert, das dann auch verstehen, was man da verhandelt hat. Jetzt frage ich euch mal, ist das so? Also lest ihr euch das durch, was da so verhandelt wird? Weil immerhin ist es was, was eigentlich die ganze Universität, ist mal ganz naiv gesprochen, vertreten sollte.
Also ich finde, was du jetzt ansprichst, passt mit einer Sache zusammen, die mir auch erst im Kopf gewesen ist. Wir haben begonnen mit Motivation, demokratischer Mitbestimmung, Energie und Kreativität auf der unteren Basis. Wir sind dann zu dieser Managementfrage gekommen und ich bin dem gegenüber, was du sagst, im Prinzip auch aufgeschlossen. Das ist eine neue, interessante Geschichte, wodurch viel nutzlose Arbeit quasi erspart werden könnte. Aber was wir nicht gesagt haben, ist, wie das jetzt zusammengeht. Die kreativen, selbstbestimmten Leute an der Basis, die beginnen, auch wenn das nicht viel Erfolgschancen hat, sich die Zukunft ihres Curriculums zurechtzulegen. Gerade Theaterwissenschaft, ich weiß es, ist an der Stelle besonders fruchtbarer Boden. Theater, Film und Medienwissenschaft ist ein besonders fruchtbarer Boden. Die haben sehr selbstbestimmte und sinnvolle Vorstellungen dafür, wie diese Curricula geändert werden. Und die geraten dann jetzt in Konflikt mit dem Management. Und zwar deswegen, weil sie das nicht durchlesen, was an Management-Vorgaben und in Gesetzen drinnen steht. Die schreiben dann so zum Beispiel, wenn ich dieses eigene kleine Sonderbeispiel nehmen kann, schreiben hinein die normale Studienzeit für den Master Theater, Film und Medienwissenschaft ist 6 Semester, ist 3 Jahre, wo im Gesetz steht, dass es 2 Jahre sind und die kreativen Kräfte in der Theater, Film und Medienwissenschaft kümmern sich nicht darum, dass das nicht geht. Das heißt, sie brauchen irgendeinen Managementbereich, der in dem Fall leider ich bin, der sich darauf aufmerksam macht, da könnt ihr da nicht 6 hinschreiben, sondern es 4 hinschreiben. Und der Grund, warum sie das hineingeschrieben haben, ist auch klar, damit die Stipendienauszahlung und die Regelstudienzeit besser quasi zu ihren Gunsten administriert werden kann. Und das sind jetzt aber die Punkte, wo quasi die Basisinitiative auf der einen Seite und das, was als Leitlinien, Kompetenz und Management und Vereinfachung der Abwicklungen und Standardisierung und so durch eine Autoritätsinstanz, das ist keine Prüfinstanz, dann aufeinander knallen. Nicht? Und auf deine Frage antworte ich das deswegen, weil in einer gewissen Weise natürlich offen ist und gerade kritisch ist im Moment, wie wird ein solcher Verhandlungsprozess wahrgenommen. Ich kann ganz einfach sagen, hier habe ich aber meine Richtlinien, nach diesen Richtlinien muss ich gehen, deswegen streiche ich das. Ja? Und ihr habt nichts zu sagen. Ja? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt jeder Basisinitiative erkläre, dass sie vorher das anschauen sollten, was eigentlich die Regeln sind, nach denen wir alle arbeiten, dann wäre ich auch relativ schnell alt.
Das ist natürlich ein interessantes Beispiel, bei dem es aber, glaube ich, mehr um Politik als um Management geht.
Also ich glaube schon, dass da um Management geht. Also natürlich, die Gesetze, die werden von der Politik teilweise bestimmt. Aber
und von der Exekutive ausgeführt. Und das ist aber nicht Management eigentlich. Ne? Also man hat eine Politik, die ein Gesetz verabschiedet, oder man hat einen Rektor, der Leitlinien erlässt oder was auch immer, ja. Und die werden dann von Organen exekutiert. Also in dem Fall von dir. Blöderweise für dich dann natürlich oft, denke ich mir. Aber das ist natürlich, das mit Management zu bezeichnen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man da nicht eine Art von Entpolitisierung betreibt. Ja? Weil die Entscheidung, dass die Normalstudiendauer, um dieses Beispiel zu nehmen, 4 und nicht 6 Semester, das ist eine politische Entscheidung. Das ist keine Vorgabe von einem Management, die einen Arbeitsprozess erleichtert. Ja? Das ist eine ganz klare politische Vorgabe, die hat ganz klar finanzielle Hintergründe. Ja? Also Bologna ist ja im Prinzip auch ein Sparprogramm, ne? Aus 6 mach 4 oder aus 4 mach 6 zum selben Preis oder so. Das ist Und da wäre ich vorsichtig, oder in meinem Sprachgebrauch, glaube ich, bin ich da auch, und unterscheide ich das ein bisschen zwischen Management und politischer Entscheidung und politischen Entscheidungsträgern und politischem Handeln. Aber vielleicht bin ich da auch, ist das gerade auf der Uni dann auch, gibt es da auch Graubereiche. Ne? Graubereiche auch deswegen, weil es ja keine wirklichen Manager gibt. Aber ich glaube, das ist schon ganz wichtig, diese Unterscheidung zwischen Exekutive und Management. Ne?
Wobei, ich glaube, also beim Management, natürlich, sagen wir mal, die Gesetze sind beschlossen und die sind auch in teilweise Verhandlungen mit dem Rektor zum Beispiel passiert, vermutlich. Aber jetzt geht es dann darum, das, was beschlossen worden ist, irgendwie zu kommunizieren. Also man muss ja irgendwem erklären, warum das jetzt umgestellt wird. Also bei Bologna war es dann natürlich sehr, die ganzen Studienpläne haben umgestellt werden müssen, und warum macht man das? Und ich glaube, irgendwie hat das nicht funktioniert auf der Universität Wien. Also das ist nie wirklich kommuniziert worden, richtig.
Also ich bin jetzt sehr, sehr dankbar für diese Hinweise, weil ich dabei selber drauf komme, in welcher Position ich mich vorgefunden habe, nämlich, ich würde es jetzt mal so sagen, in einer politischen Position, die aber eigentlich geschrumpft ist auf eine Managementposition. Auf eine Exekutive. Und, das ist, muss man dazu sagen, wenn ich diese Reduktion nicht akzeptiert hätte, oder jeder, der diese Reduktion nicht akzeptiert, fällt raus, interessanterweise auch aus dem politischen Prozess. Weil der politische Prozess, der an der Uni möglich ist, ist der, und was soll's dann? Das ist das ein Beschluss der Studienkonferenz und so, okay, hier ist der Papierkorb, ja, mehr oder weniger. Ja. Das ist quasi die Aussichtslosigkeit, das ist die traurige Aussichtslosigkeit der Politik, die uns da gelassen worden ist. Meine Intuition, warum ich mich eingeschaltet habe in die Senatsebene, ist die, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist zumindest ein gewähltes Organ der Universität, in dem Politik gemacht werden kann im Sinne noch ein bisschen der alten Regelung. Worauf man dabei stößt, ist, dass der Senat von den Ressourcen, von der Einstellung und so her, sagen wir mal, eher ein sehr altvaterliches Gremium ist mit Fakultätsinteressenvertretung und nicht sehr viel Gestaltungsmöglichkeit. Der ist ebenfalls arg beschnitten. Interessanterweise ist aber gerade der Curricularbereich einer, da ist Gestaltungsmöglichkeit. Und in der Gestaltungsmöglichkeit im Curricularen sollte man jetzt meinen, da gibt es Politikmöglichkeiten. Aber die letzten 5 Jahre zeigen, diese Politikmöglichkeiten, die da angelegt sind, reduzieren sich mehr oder weniger auf eine Managementfunktion von großflächigen Umstellungen, die vermittelt werden können, wie sage ich es meinem Kinder. Und das ist sozusagen der sonderbare Schrumpfungsprozess, der Schrumpfungsprozess, wo Politik eigentlich nur mehr das wird, dass man geschickter oder nicht geschickter Leute dazu motiviert, dass sie irgendwas machen, was eine externe Kraft vorgesehen hat.
Ich sehe das ähnlich. Vielleicht können wir es mal beim konkreten Beispiel ausprobieren. Was wäre, wenn ich die Idee von Klaus Pius, der hat einen Vortrag mal so eine Idee vorgeschlagen, so Themensemester einzuführen. Das heißt, ich habe nicht einen bestimmten Studienplan, sondern ich konzentriere mich auf ein Thema, lege das fest mit meinem Betreuer, mit meiner Betreuerin und dann studiere ich drauf los. Das kann vielleicht nicht am Anfang des Studiums sein, aber vielleicht im Mittelteil. Und sagen wir, es gibt einige Lehrende und es gibt einige Studierende, die interessieren sich dafür. Wie könnte man das angehen? Also ist das sowas wie ein individuelles Studium oder wie könnte man das angehen, dass man das institutionalisiert und irgendwie stabiler macht?
Ja, ich habe den Vorschlag gehört und ich war wirklich völlig von den Socken aufgrund meiner Tätigkeit gesagt, wie kannst du das machen? Es geht nicht, das ist völlig eine Systemsprengung. Ne? Und es sagt was, dass das eine Systemsprengung ist. Ne?
Aber das würde heißen, ohne Lehrveranstaltungen und ohne, also oder wie?
Nein, also Klaus Bier sagt das, glaube ich, so gemeint, es gibt ein breites Angebot an Lehrveranstaltungen an der ganzen Universität und ich nehme das Thema Bild und dann kann ich mir auswählen aus unterschiedlichen Fakultäten, was ich mache.
Also was früher sozusagen das Fächerkorb oder so hat das.
Wahlfächerkorb. Naja, nein, der war auch schon prädefiniert.
Also wie ich studiert und noch lange. Ich habe sowas gehabt, ich habe mir einfach so ein Fächerbündel als
Fächerbündel.
Na, sowas. Mhm. Also da war man nicht total frei, aber mehr oder weniger war man total frei und hat sich als Zweigfach so ein Bündel zusammengestellt. Ja. In meinem Fall war das dann Gender Studies und Film, ne? Hat es überhaupt nicht gegeben, institutionalisiert in Innsbruck. Und dann habe ich mir da eben so wie die Rosinen auf der ganzen Fakultät oder auch darüber hinaus die Lehrveranstaltungen herausgegriffen. Ja, das ist.
Kann man jetzt auch machen, nur auf der Basis quasi. Das wird nicht institutionalisiert.
Ja. Man muss dazu sagen, da bin ich ja ein bisschen auf der Advocatus Diaboli, das ist für motivierte Leute, die wissen, wo sie hingehen, ideal, im Zehntausender-Park schwerstens anfällig für Missbrauch. Das würde ich schon sagen. Ja.
Aber gerade da, ich habe da letztens einen Ausspruch gehört bei der curricularen Arbeitsgruppe, an wem soll man sich orientieren? Soll man sich an diejenigen orientieren, die praktisch eh nur billig durchkommen wollen oder an die, die sich interessieren oder motivieren?
Also weil wir jetzt hier sitzen, außerhalb dieses Raums ist ein Gang im neuen Institutsgebäude und ich habe miterlebt mit eigenen Augen, wie plötzlich, das wusste niemand, plötzlich dieser Gang vollständig besetzt war. Die Leute sind am Boden gesessen, vor einer Tür gesessen, also wirklich 100 Leute sind da gesessen. Warum? Weil sich über irgendein Forum der Universität herumgesprochen hat, dass man bei einem Kollegen so und so praktisch um kein Geld Lehrveranstaltungszeugnisse kriegt. Das ist sehr, sehr schnell passiert, das war wirklich, du konntest über den Gang nicht mehr gehen. Ja? Das ist eine Bewegung, mit der man auch rechnen muss. Ich sage nicht, also das ist schon ein Extremfall oder so, aber mit dem, ich meine, Studierende sind eben selbstbestimmt, sind auch selbstorganisiert, sind in einem höheren Grade selbstorganisiert. Die machen das mit Twitter. Das hat sozusagen die Studiengestaltung nicht vorgesehen gehabt.
Aber ehrlich gesagt, ich muss da heute noch einmal zurückkommen, weil ich es auch studiert habe, das mit dem Fächerbündel, und du sagst, das ist so missbrauchanfällig. Ich würde sagen, das stimmt überhaupt nicht. Es kommt total darauf an, wie, also was du jetzt von dieser Lehrveranstaltung erzählst, ja, das ist sowieso nie verhinderbar, das kannst du auch im BE nicht verhindern, dass Kollegen und Kolleginnen sozusagen sehr unterschiedliche Leistungsniveaus anlegen, sage ich jetzt einmal, ja, so ganz deppert. Mit dem Fächerbündel ist ja nur, da musst du dich ja festlegen, ja, wie viele Stunden du besuchen musst, wie viele Lehrveranstaltungen du besuchst. Und insofern ist das auch nicht weniger missbrauchsanfällig wie ein anderes Studium. Der einzige Unterschied ist, dass du nicht vorgegeben hast, was du besuchst und dass es auch nicht aufbauend ist. Ne? Es ist nicht modularisiert. Und das ist auch, das würde ich sagen, ist sozusagen ein gewisses Problem einerseits, aber natürlich auch ein großer Vorteil andererseits. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir jetzt da voll in diese Bologna-Geschichte einsteigen sollen.
Wir haben auch gar nicht so viel Zeit.
Okay, ja.
Ich würde eher sogar schon zum Abschluss gehen und der Bogen, der sich da vielleicht anbietet, ist Es ist ja nicht nur ein Problem des Mikromanagements von allgemeinen organisatorischen Forschungsfragen, sondern Bologna hat tatsächlich auch geführt zu einem Mikromanagement der Studienangebote und Studienleistungen auf eine Art und Weise, die dadurch verschärft ist, dass es ja nicht nur Bologna ist, sondern auch die stärkere Formalisierung durch Anmeldesysteme und durch Überprüfung von Modulen, die auch wiederum technische Gründe hat und nicht direkt diese Art von politischen Gründen, aber die nicht abgestimmte gleichzeitige Veränderung einerseits in Richtung einer anderen Studienstruktur und zweitens einer zugeschnittenen und sozusagen über IT-Technologien, IT sind schon Technologien, über IT-gestützte Administration, das ist eigentlich ein Punkt, der zu starken Bedenken im Zusammenhang mit dem akademischen Leben geführt hat. Ich denke aber, dass wir dafür dann die nächste Sendung vorbereiten, die allerdings nicht in einem Monat stattfinden wird. Wir werden ein wenig Denkpause einrichten. Ich danke Andreas Kirchner und Andrea Breit für die Teilnahme an dem Gespräch.
Dankeschön. Danke. Thank you.